ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। Sina, Rictas, also falls ihr euch fragt, wo wir gerade sind im Raum und Zeit, wir sind auf der Tafel hier und lesen da das Sanskrit von dort. Chuta, Stana, Chipto, Vajar, Sha, Chatrubi, Yatibe, Sha, Adityakto, Yatanam, Anuyapita, Sine Riktas Chuta Stana, Shipto Parascha Shatrubi, Yati Bishcha Parityakto, Jatanam Anuyapita, Sina Riktas Chuta Stana, Upadascha Shatrubhi Yati Bishcha Parityakto Yatanam Anuyapita. Bitte schön. Fortgeworfen. Vadacha. Und gewaltsam gefesselt. Shatrubhi. Von seinen Feinden. Yatibicha. Und von seinen Familienangehörigen oder Verwandten. Parityakto. Verlassen. Yatanam,
Yatanam,
alle Arten von Leiden.
Anuya
Pitaha,
Anuya Pitaha,
litt ungewöhnlich schwer. Übersetzung. Obwohl Bali Maharaj sein Reichtum verlor, ich gebe euch am besten den Zusammenhang. Bali Maharaj war ein großer Kaiser. Wir hören von der Srimad Bhagavatam, dass es Kaiserreiche nicht nur auf unserem Erdplaneten gab. Diese Reiche sind relativ klein jetzt in Relation gesehen zu den Kaiserreichen, die sich über Planetensysteme erstreckten. Wir hören hier von einem solchen Kaiser, der ein planetarisches Kaiserreich hatte, nämlich den großen Kaiser Bali Maharaj. Er hatte ein großes Opfer ausgeführt, was ihn nach erfolgreicher Vollendung noch mehr Macht gab, als er ohnehin schon hatte. Und in dem Opfer war ihm etwas vorgefallen, mit dem er niemals gerechnet hatte. Vielleicht hatte er damit gerechnet, aber es war also zunächst einmal das größte Trauma, was er sich vorstellen konnte. Es war eine kleine, ganz kleine Persönlichkeit erschienen. Er sah aus wie ein Zwerg, nur mit dem Unterschied, dass Zwerge meistens ein Wachstum haben, was irgendwo, sagen wir mal, durch biologische Abnormalitäten zum Stillstand gekommen ist. Und die sehen deswegen ein bisschen unnatürlich aus. Lilliputaner zum Beispiel sehen aus der Perspektive von voll erwachsenen Menschen, dass etwas geschehen im genetischen Kodex, was diese Menschen nicht so schön aussehen lässt. Aber dieser Zwerg war ein schöner Zwerg. Aber er hatte eine unglaubliche Ausstrahlung, sodass die, die an dem Opfer teilnahmen, für einen Augenblick geblendet waren und wegschauen mussten. So wie wenn man plötzlich in die aufgehende Sonne schaut. Und der Zwerg war gekommen, hatte einen kleinen Schirm, ein Hirschfell, das er gekleidet war, eine Brahmenschnur und so Holzschuhe, in denen so ein kleiner Pack war, so ein kleiner Stift, mit dem sie an den Zähnen blieben. Und da hat er gesagt, Bali Maharaj, darf ich dich um eine Spende bitten? Bali Maharaj hat gesagt, natürlich, ja, wir haben gerade ein großes Opfer, wir werden Riesendinge weggegeben. Was kann ich für dich tun? Möchtest du ein Dorf haben oder vielleicht ein kleines mehrere Kühe oder viel Land? Sag, was du haben möchtest. Nein, sagte der Zwerg, ich möchte ganz wenig. Der lächelte mysteriös. Ich möchte so viel Land haben, ich mit 3 Schritten abschreiten kann. Ach, sagte der Bali Maharaj, ich frag mich nicht um sowas. Er war in einer unglaublichen geberischen Haltung. 3 Schritte Land. Wenn man zu einem König geht, fragt man ihn nicht um eine Handvoll Asche. Man fragt ihn um wirklich etwas, was man gut gebrauchen kann. Nein, nein, sagte der Zwerg. Wenn man nicht mit 3 Schritten Land zufrieden ist, wenn Gier im Herzen residiert, ist man nicht mit dem ganzen Universum zufrieden. Na gut, sagte Bali Maharaj, dann schreite zu, dir soll das Land gehören, was du abschreiben kannst. Und plötzlich fing der Zwerg an zu wachsen. Er wuchs und wuchs und wuchs. Er wuchs ins ungeheuerliche Große, Schritt mit seinem ersten Schritt das ganze Arenal ab, also so weit und weiter noch als der Horizont war. Dann wuchs er weiter und weiter und immer weiter. Und diesmal holte er aus mit dem Bein, es war fast ein Schwungbein, könnte man sagen. Und mit einem Schritt kam sein Fuß, weitete sich jenseits der Wolken aus, ging dann durch die Schalen des Universums hindurch
und bohrte ein Loch, wodurch der himmlische Fluss Ganga sprudelte. Inzwischen total abgucken, wie alle anderen auch. Was passiert hier? Und dann sagte der Zwerg, der mystische Zwerg, muss man da hinzufügen, wo soll ich denn meinen dritten Schritt jetzt hin tun? Alles, was dir gehört, nämlich das Universum, ist mein. Adibara dachte, und dann hatte er eine Idee. Auf meinen Kopf. Ich erkenne, dass du der Herr des Universums und der Herr jenseits des Universums bist. Du bist der allmächtige Gott selber. Dir gehört alles, aber noch nicht eines. Meine Hingabe, mein Herz. Da sollst du jetzt deinen Kopf, dein Fuß drauf tun, dann bin ich deiner. Nur dann. Varuna lächelte und nahm diese Einladung an von seinem Devotee. Er nahm ihn auf in seinen hingebungsvollen Dienst. So, rein äußerlich war das aber total katastrophal. Die Verwandten von Bali Maharaj waren fürchterlich gestresst deswegen. Der spirituelle Meister, den er hatte, er war nicht so spirituell, muss man sagen. Er war mehr so ein Mystiker, der keine Hingabe zu Gott besaß. So erstaunliche Kräfte hatte er, aber eben noch nicht den letzten Weg der Entwicklung des Bewusstseins gemacht hatte, nämlich zu lauterer Hingabe gekommen war. Und der sagte also, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Du hast jetzt alles verloren. Wie soll ich denn hier leben? Dir gehört nichts mehr. Du kannst mich nicht mehr unterhalten. Und das ist das Ende unserer Beziehung. Haribo sagte er nicht. Verwandte waren gestört, weil Bali Maharaj alles verloren hatte. Und hier setzt jetzt Al-Krishna der Text ein von heute Morgen. In diesem Zustand, des außergewöhnlichen Verwehrens. Das war eine richtige Chaos, also Unordnung im Leben Bali Maharaj. Und ich möchte jetzt die Übersetzung vorlesen. Obwohl Bali Maharaj sein Reichtum verlor, von seiner ursprünglichen Stellung fiel, von seinen Feinden besiegt und gefangen genommen wurde, von seinen Freunden und Verwandten geschmäht und verlassen wurde, obwohl er unter der Qual seiner Fesseln litt. Aber das habe ich euch vergessen zu erwähnen. Vishnu war sehr, sehr zufrieden über die Hingabe von Bali Maharaj. Innerlich, aber äußerlich sagte er, du hast 3 Schritte Land versprochen und hast nur 2 gegeben. Du hast dich nicht an dein Versprechen gehandelt. Du bist kriminell, ich muss dich gefangen nehmen lassen. Und im Nu wurde Bali Maharaj gefesselt. Im Herzen war Vishnu sehr zufrieden, aber äußerlich wollte er jetzt eine Lektion erteilen für uns alle. Er wollte seinen Devoti, Bali Maharaj, in außergewöhnliche Schwierigkeiten setzen. Er wollte ihn einer Prüfung unterziehen und Bali Maharaj auf diese Weise verherrlichen, weil ihm schon klar war, der wird aus dieser Prüfung herausgehen, ganz und gar glorreich. Der wird dadurch, dass er die Prüfung besteht, so glorreich werden, dass Jahrtausende, Millionen von Generationen seine Herrlichkeiten singen werden, was wir heute Morgen machen werden. Der Vishnu hat sich nicht geehrt. Also Bali Maharaj litt unter den Qualen seiner Fessel. Sein eigener spiritueller Meister beschimpfte und verfluchte ihn. Trotzdem blieb er in seinem Gelübde gefestigt und gab seine Wahrheitsliebe nicht auf. Es geschah zweifellos unter einem Vorwand, sagt jetzt Krishna oder Vishnu, dass ich von religiösen Prinzipien sprach. Doch er gab die religiösen Prinzipien nicht auf, denn er steht zu seinem Wort. Erläuterung. Vali Maharaj bestand die schwere Prüfung, die ihm die höchste Persönlichkeit Gottes auferlegt hatte. Dies ist ein weiterer Beweis der Barmherzigkeit des Herrn gegenüber seinen Geweihten. Die höchste Persönlichkeit Gottes stellt einen Gottgeweihten manchmal vor schwere Prüfungen, die fast unerträglich sind. Haribo. Unter den Bedingungen, wie sie Bali Maharaj aufgezwungen wurde, konnte man kaum einmal leben. Er hat alles verloren. Stell dich mal vor, alles. Und deshalb war es der Barmherzigkeit des höchsten Herrn zu verdanken, dass Bali Maharaj all diese schweren Prüfungen und Entbehrungen erdulden konnte. Der Herr findet an der Duldsamkeit des Gottgeweihten zweifellos gefallen. Und die Erinnerung daran wird aufrechterhalten, damit der Ruhm dieses Gottgeweihten in der Zukunft gepriesen wird. Hier haben wir es mit keiner gewöhnlichen Prüfung zu tun. Denn wie in diesem Vers beschrieben wird, hätte kaum jemand eine solche Prüfung überleben können. Doch für die zukünftige Verherrlichung Bali Maharaj, der zu den Mahajanas gehört, den großen Seelen, unterzog ihn die höchste Persönlichkeit Gottes nicht nur einer Prüfung, sondern gab ihm auch die Kraft, diese widrigen Umstände zu ertragen. Der Herr ist seinen Geweihten gegenüber so gütig, dass er ihm bei einer schweren Prüfung auch die notwendige Kraft gibt, duldsam zu sein und ein glorreicher Gottgeweihter zu bleiben. Ist nicht wunderschön, wie das? Ihr könnt euch den bestimmt noch aufschreiben und mit nach Hause nehmen in euer privates Studium. Es ist sehr tief, was Srila Prabhupada gesagt hat. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadha Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adeta Gadadhara Shri Vasari Gauru Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Heute Morgen möchte ich gerne über das Thema Prüfungen im Krishna-Bewusstsein sprechen. Ich möchte aber vorher euch gerne inspirieren, kurz nachzudenken, wo ihr vielleicht schon einmal geprüft worden seid in eurem spirituellen Leben. Im materiellen Leben gibt es sicherlich auch Prüfungen, aber ich meine im spirituellen Leben. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir einen großen Wunsch hatten, einen größeren Tempel zu machen in Berlin. Und wir lange Zeit keine Räumlichkeiten fanden. Also wir hatten den einen Tempel ziemlich schnell aufgegeben, weil wir damit rechneten, schneller Räumlichkeiten zu finden. Aber das war nicht so einfach. Wir haben sehr, sehr lange gesucht und für ein halbes Jahr vielleicht hat sich keine Möglichkeit gezeigt. Und wir wir wurden geprüft, ob unsere Entschlossenheit ernsthaft und aufrichtig war. Und ich fand es sehr glückselig, ehrlich gesagt, aber wir mussten sehr eng zusammenrücken. Wir haben uns unsere regelmäßigen Treffen oder auch unregelmäßigen Treffen gemacht in der Wohnung von Mahadev und Hari Vallabha. das war sehr eng und für die beiden und auch die Kinder sicherlich. Naja, also sie mussten plötzlich ihre Wohnung, die man als Haushälter hat für die Familie, manchmal teilen mit so 20, 30 Personen. Nicht? Und dann wurde ich noch der Gast, dann habe ich ein ganzes Zimmer frecherweise beschlagnahmt. Also das war zum Beispiel eine Prüfung für unsere Gemeinschaft in Berlin. Wir haben dann einen schönen Tempel gefunden. Und auch in dem Tempel gab es dann Prüfungen für uns alle zu bestehen. Wir haben jetzt diesen fantastischen Tempel gefunden, der also ich kenne nicht genau die Geschichte jetzt, wie es ist, aber als durchgehender Wandermönch oder wie sagt man es dann, Yassi, bin ich total beeindruckt und die Heizung funktioniert auch. Also, was ja nicht eine Selbstverständlichkeit in Berlin ist. Ne? Also, Hare Krishna. Schade. So, das ist eine Prüfung vielleicht für eine Gemeinschaft gewesen. In unserem Goloka Dham Tempel sind wir auch gerade, haben wir auch so eine glückselige Prüfung gerade. Wird es uns gelingen, dieses Projekt, sagen wir mal, zu dem zu machen, was wir als Vision für dieses Projekt verfolgen. Das ist eine kleine Prüfungszeit jetzt für eine Gemeinschaft. Aber ich möchte jetzt, meine jetzt nicht diese Prüfung, die Gemeinschaften von Devotees betreffen, sondern ganz individuelle Prüfungen, wo ihr vielleicht nicht so viel Vertrauen habt, wie ihr hattet, nicht so viel Enthusiasmus, Zweifel oder persönliche Verletzungen, kommt ja auch vor im Leben, so ein bisschen gestrauchelt am Wegesrand gelegen seid und so weiter. Vielleicht wollt ihr ganz kurz mal nachdenken, ob ihr so etwas kennt in eurem spirituellen Leben. Brauche nicht gleich ganz dramatisch zu sein, vielleicht so eine kleine Prüfung. Dann können wir weitermachen, denn wenn ich über das Thema jetzt spreche, möchte ich natürlich sprechen zu den Devotees, die sich Gedanken über das Thema schon gemacht haben. Es ist viel, viel einfacher für mich, spirituelle Punkte zu präsentieren, weil dann eine viel bessere Atmosphäre in der Zuhörerschaft ist. Gut. Prüfung in eurem spirituellen Leben. Denkt bitte kurz nach, ich werde kurz mir ein paar Gedanken aufmachen. Hare Krishna. Wenn man jetzt was hat, diese Sachen kommen entweder sofort oder die kommen nicht nach großen Grübeln. Das kommt dann auf einem Spaziergang plötzlich oder wenn man privat für sich ist. Ich bräuchte vielleicht eine Sache und immer darf ich dich kurz bitten, mir den Nektar der Hingabe in deutscher Sprache aufgeschlagen auf Seite 88 zu geben. Es ist so, dass jeder von uns, der in dieses Leben kommt, schon viele, viele Leben davor hatte. Wir sind nicht mit der Geburt entstanden und wir werden ganz sicherlich nicht mit unserem mit dem Tode vergehen. Wir alle haben eine Vorgeschichte gehabt vor diesem Leben. Eine unglaubliche Vorgeschichte. Wirklich, man kann sich das nicht vorstellen. Und wir werden nach diesem Leben noch eine lange Nachtgeschichte haben. Und auch das können wir uns nicht vorstellen. Ich habe eine Bekanntschaft gemacht von einem Menschen, der sagt, dass er Menschen in ihr letztes Leben zurückführen kann. Ich muss sagen, ich glaube das nicht so ganz, aber ich bin trotzdem interessiert. Der hat mir von einem Mensch, der hat mir ein bisschen erzählt aus seiner Praxis, so dass ich neugierig wurde und einen fragte, den er zurückgeführt hatte. Ich habe ihn gefragt, du machst diese Vergangenheitsaufbereitung mit diesem Teiler, ihr geht in verschiedene Leben hinein und analysiert dort die Mutter-Kind-Beziehung und solche psychologischen Dinge. Ich habe bestimmt davon gehört, von diesen modernen Ansätzen oder auch alten Ansätzen. Es ist schon eine Menge, es lebt schon lange unter der Menschheit, diese der Glauben, dass man dadurch, dass man in die Vergangenheit geht, einen Knoten lösen kann. Und das funktioniert auch bestimmt in gewissem Maße mit. Und ich habe ihn so gefragt, diesen Menschen, der zurückgeführt ist, wie empfindest du das? Ist das für dich eindeutig, dass das deine letzten Leben waren, die dir aufgezeigt werden? Und das ist ein Mensch, der ein eher nüchternes Denken hat. Und er sagte, Maharaj, das ist mir zunächst einmal gar nicht so wichtig. Mir ist klar von der Lektüre des Krishna-Bewusstseins, dass es ein bisschen schwierig ist, eindeutig zu sagen, ob das letzte Leben genau so und so und so und nicht anders verlief. Was ich aber weiß vom Krishna-Bewusstsein, ist, dass ich aus dem letzten Leben unsagbar viele Eindrücke mit mir gebracht habe, die mich in diesem Leben noch beschäftigen und prägen. Deswegen ist mir jetzt eigentlich zunächst einmal nicht so wichtig, ob das jetzt genauso war, wie er sagt. Was mir wichtig ist, dass er die Eindrücke hervorholt, die real existieren und mich bewusst und aufmerksam macht auf einige Dinge, an denen ich vielleicht noch zu arbeiten habe in diesem Leben. Ich fand diese Antwort sehr reif und sehr interessant. Also, ja, ist seine persönliche Antwort und ich möchte das nicht kommentieren. Ich möchte auch diesen Fall nicht kommentieren. Ich möchte das, wie es jetzt ist oder wie es jetzt nicht ist, soll uns hier nicht beschäftigen. Was uns beschäftigen soll, ist dieses Phänomen, was so faszinierend ist, wenn man sich damit befasst, dass es einen also aufs Neue immer wieder bewegen kann, dass wir schon viele, viele Leben hatten, bevor wir zu diesem Leben kamen. Srila Prabhupada hat einmal das Beispiel gegeben, dass hier vielleicht, ja eben ist es geschehen, hier ist eben ein Möbel reingekommen auf der linken Seite, schon gesehen. Sie ist jetzt, sie ist hier in der Ferne, sie ist auf dem Weg. Jetzt ist sie weg. Jetzt kann ich sie nicht mehr sehen. Bevor die Möwe in mein Gesichtsfeld war, da ist wieder eine gekommen, hat die ein langes Leben gehabt. Viele Zänkereien vielleicht und Brot, viele familiäre Angelegenheiten, die sie gelöst hat oder nicht gelöst hat. Sie ist jetzt hier für kurze Zeit reingeflogen in mein Gesichtsfeld und ich konnte sehen, dass sie ziemlich geradlinig, als hätte sie irgendwas vor heute Morgen, wie ein richtiger Berliner, da durchgegangen ist, durch mein Gesichtsfeld und jetzt weitergeht und ihrem ihr Leben weiterpflegt. Was ich von ihr gesehen habe, ist ein Meter, naja, so, das ist mal zum Winkel, vielleicht 50 Meter oder 100 Meter von ihrem langen Leben, was sie führen. Ganz wenig, ganz kleiner, unbedeutender Ausschnitt. So ist es auch mit jedem von uns hier, die wir sitzen. Wir können durch Fotoalben, und in denen wir unsere Eltern vielleicht befragen, anfangen, genau Auskünfte über unser Leben als Kind zu bekommen. Und wir, wenn wir daran interessiert sind, gehen wir bewusst durch unser Leben hindurch und sehen, was so mit uns geschieht, bis zu unserem Sterbebett. Das ist aber ein ganz unbedeutender Auszug von unserer Lebensgeschichte. Ein geradezu nichtiger Teil unseres Daseins. Nicht ein unwichtiger Teil, aber von der, jetzt der Zeit gesehen, das ist ein sehr wichtiger Teil, aber von der Zeit gesehen, wie wir leben, ein unbedeutend kleine Zeitspanne, ein Blitzer der Ewigkeit und so weiter. Das Interessante ist, dass wir aus unserem Leben, jeder Einzelne von uns, viele, viele Dinge mitgenommen haben, die erklären, warum wir jetzt so sind, wie wir sind und warum wir auch die Aufgaben, die uns gestellt sind, entweder sehr glorreich lösen oder noch nicht lösen, sodass wir noch einmal vor sie gestellt werden und noch einmal, entweder in diesem Leben oder im kommenden Leben. Nicht? Wir alle sind universale Reisende mit einem unglaublich schweren Gepäck von Karma, was wir mit uns bringen. Eine Last, die auf uns drückt, in manchen Fällen. In einigen Fällen, das sieht man bei auch in unserer Gemeinschaft, drückt es nicht. Das sind hohe Menschen, reife Menschen und so weiter. Wir haben wir leben ja in einer Tempelgemeinschaft, wo viele Leute kommen und auch wieder viele das als eine Lernstation nehmen, der sie hoffentlich viel mitnehmen für ihre spätere Entwicklung und dann weitergehen in ihrem Leben und sich auch oft ganz anders orientieren. Und wir haben gesehen, dass viele ganz unterschiedliche Menschen kommen, ganz sonnige Gemüter, denen alles leicht wird und die ewigen Düsterlinge, die, wo alles schwierig ist und alles, was dazwischen ist. Nicht? Künstler und Tänzer und Philosophen, pragmatisch ans Leben herangehende, lustvolle und entsagte, süchtige und ich denke, ihr seid in Berlin, ihr wisst das besser, was das ist ja total interessant, rein vom menschlichen Aspekt, sich also hinzusetzen und zu sehen, was so durch den Tempel durchkommt. Verschiedene Möwen sind wir, die unterschiedliches vor uns, hinter uns hatten, also vor dem Zeitpunkt hatten, als wir hierher kamen und noch viel erleben werden und so weiter. Das führt dazu, dass jeder von uns aufgrund seiner vorangegangenen Taten ein unterschiedliches Maß an Glück, an Leid erfährt und auch eine unterschiedliche Kapazität hat, mit den Anforderungen des Lebens umzugehen. Einige von uns zum Beispiel brausen auf, wenn eine Prüfung kommt, so wie sie tausende und abertausende Mal aufgebraust sind, wenn die gleiche Prüfung kam. Und erst wenn sie durch spirituelle Reife oder durch einen riesen Erfahrungsschatz merken, Mensch, ich sollte jetzt anders reagieren, als ich es immer normalerweise tue, können sie weitergehen, können sie dieses Hindernis hinter sich bringen, die Lektion ist gelernt und sie gehen aufs Nächste und brausen dann wegen was anderes auf oder sind wegen was anderes total inspiriert oder disinspiriert. Das ist, ich möchte das gar nicht werten, sondern einfach nur so beschreiben, wie es ist. Die meisten Menschen in dieser Welt haben das Verständnis, und das ist erstaunlicherweise auch bei Devotees der Fall, dass sie in diesem Leben glücklich werden müssten, dass sie Leid vermeiden und die Momente aufsuchen sollten und erstreben sollten, wo es glücklich ist. Doch aus einer spirituellen Perspektive ist das nicht unbedingt eine reife Einstellung. Aus einer spirituellen Perspektive weiß man, dass man aus Glück genauso viel lernen kann wie aus Leid. Krishna spricht in der Bhagavad Gita davon. Er sagt, das Kommen und Gehen von Glück und Leid ist so wie das Kommen und Gehen von Sommer- und Wintermonaten. Und man muss lernen, es zu erdulden, ohne dadurch gestört zu sein. Im zweiten Kapitel gibt er richtig Anweisungen, wie man damit umgehen sollte. Er sagt, man sollte nicht himmelhoch jauchzen, das steht nicht genau in dieser Formulierung da. Man sollte nicht total ausdehnen und der Fassung und der Balance geraten, wenn Glück eintritt. Und man sollte auch nicht total aus der Balance geraten, wenn Leid eintritt. Diese Dinge kommen und gehen, so wie wir auch älter werden und so weiter. Euch fällt vielleicht auf, dass ich mich hier sehr gerne auf diesen Sitzplatz setze, weil ich jetzt schon seit 3 oder 4 Jahren so ein bisschen merke, wie mein Kreuz älter wird. Ich habe in der Jugend unglaublich aus der Energie geschöpft, die mir gegeben war. Ich war immer im Energieminus und jetzt ernte ich so ganz karmisch so die Reaktion, das Kreuz ist so ein bisschen durchgewetzt. Vielleicht, wenn ich ein bisschen Rasa Mandala Sweets esse, wird sich das wieder korrigieren. Die sind nämlich sehr gut. Aber vielleicht auch nicht. So, man braucht sich da jetzt nicht riesig aufzuregen drüber. Es sind Dinge, die kommen im materiellen Leben. Man wird älter. Bald werde ich wohl eine Brille brauchen. Yes, so what? Bald werde ich sterben. So what? Das Kommen und Gehen von Glück und Leid ist etwas, was kommt. Wie Zahnschmerzen. Man muss leben damit. Und sich fragen, wie reagiere ich darauf? Wenn wir als spirituelle Menschen auf Leid und auf persönliche Angriffe für unsere Person oder auf manche finden das ganz spannend, also sagen wir mal, auf die unangenehmen Dinge aufbrausend reagieren, ist es nicht so gut. Wir sollten überlegen und einen coolen Kopf bewahren. Was kann ich lernen dadurch? Wie kann ich mich einstellen damit? Wie kann ich innerlich und spirituell daran reifen? Glück und Leid hat für einen Menschen auf der spirituellen Sicht eine Lernfunktion. Natürlich! Keiner geht gerne zum Zahnarzt. Keiner hat gerne Schmerzen. Auch ein spiritueller Mensch zieht das sicherlich nicht vor. Aber er geht damit reif um. Ich habe euch hier einen Text vorzulesen, der zu meinem, eigentlich mein Lieblingstext, naja, ist schwierig zu sagen, Lieblingstext. Unter bestimmten Umständen ist es ein Lieblingstext von mir. Den ich gerne mit euch teilen möchte. Wo Prabhupada einen sehr reifen Umgang gibt mit den unangenehmen Dingen in dieser Welt. Es ist total nektarhaft davon zu hören. Und es taucht auf, dieser Text, in den 64 Ausübungen des hingebungsvollen Dienstes. Ihr wisst, im Nektar der Hingabe, naja, alle von euch, es waren nur ein paar von euch bei dem Nektar der Hingabe Seminar, aber in dem Seminar haben wir uns auseinandergesetzt mit der Theologie des Krishna-Bewusstseins. Wie funktioniert jetzt eigentlich Krishna-Bewusstsein? Wie erhebt, bringt es uns zum erleuchteten Zustand des spirituellen Lebens? Und wir hatten gesagt, wir hatten festgestellt, dass Rupa Goswami Tätigkeiten beschreibt, in denen die spirituelle Energie enthalten ist. Und wenn wir jetzt diese Tätigkeiten ausüben, kommen wir auf die Stufe, die man als Shuddha Sattva, als unvermischte Tugend beschreibt. Ihr alle kennt Tätigkeiten, die einen Menschen auf zum Beispiel auf eine bestimmte Stufe bringen. Ich möchte mal ein Beispiel für die Erscheinungsweise der Unwissenheit geben. Wenn ich zu viel esse oder die falschen Dinge esse, dann muss ich sehr viel schlafen und neige zur Depression. Oder wenn ich gar Alkohol trinke, werde ich ganz tamassisch im Geist. Oder ihr wisst, bestimmte Tätigkeiten bringen euch in die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Wenn ihr mit einem superschnellen Auto zum Beispiel über die Avus rast, ein Speedcar, nicht? Wie heißt denn ein guter Speedcar? Du beschäftigst dich viel mit Autos, wir haben immer ein Lamborghini oder so, wie heißt es? Danke. Maserati, das klingt echt nach Erscheinungsweise der Leidenschaft. Ein rasender Maserati oder so. Dann komme ich plötzlich in die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Das zwingt und das juckt und das kratzt in den Nerven. Und ich werde dann wie so ein Affen, den man auf ein Affe, wie man auf ein Moped geschnallt hat. So, es gibt Tätigkeiten, die einen in der Erscheinungsweise der Tugend bringen. Vielleicht, wenn man mal einen Urlaub macht und ans Meer geht und die Wellen des Meeres an den Strand schlagen hört, Spaziergänge macht, mal ein bisschen ausspannt, keine Telefone hat oder auf das Kommen resolut verzichtet. Plötzlich merkt man, dass man sieht, ach ja, so wird. Nicht? Also gibt es auch Tätigkeiten, die einen in einen bestimmten spirituellen Einfluss bringen. Nämlich die 64 Ausübungen des Hingebungsfreundienstes. Und eine Ausübung ist total interessant, ist die 44. Ausübung, die sehr, sehr relevant ist für einen Menschen, der in dieser Welt lebt. Rupa Goswami sagt, die meisten von uns haben so viel Stress in ihrem irdischen Aufenthalt, so viel Arbeitsaufgaben, so viel Problemskis, nicht? Dass es ganz wichtig ist, auf spirituelle Art und Weise damit umzugehen. Und wenn man das macht, macht man Fortschritte. Haribol. Ich will euch das jetzt mal vorlesen. Mein lieber Herr, also der Punkt heißt das Erwarten der Barmherzigkeit des Herrn. Mein lieber Herr, jeder, der ständig darauf wartet, dass du ihn mit deiner grundlosen Barmherzigkeit segnen mögest und der weiter die Auswirkungen seiner vergangenen Missetaten erleidet, wird er dir aus dem Innern seines Herzens achtungsvolle Ehrbietung erweist, ist sicherlich geeignet, befreit zu werden, denn dies ist sein rechtmäßiger Anspruch. Der Devotee, der also unangenehme Sachen erlebt in seinem Leben, Prüfungen sind auch manchmal ein bisschen intensiv, weiß, das muss jetzt kommen. Nicht die anderen haben dafür gesorgt, dass das kommt, sondern, wie es hier gesagt wird, der weiß, dass es Auswirkungen seiner vergangenen Taten sind. Ich selber habe das initiiert, ich habe das selber bestellt sozusagen und durch meine Tätigkeiten, und jetzt ist es eingetroffen. Ist es gut verpackt oder schlecht verpackt in mein Leben hineingekommen, und ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen. Wie ist die reife Auseinandersetzung? So weiß ich, okay, ich habe das gemacht, ach tja, ich sollte vielleicht in Zukunft anders handeln, damit ich sowas nicht wieder ins Haus bekomme. Und vor allen Dingen sollte ich jetzt mich auf Krishna konzentrieren und auf seine grundlose Barmherzigkeit warten. Und Prabhupada sagt, diese Aussage des Srimad Bhagavatam sollten alle Gottgeweihten als Richtlinie betrachten. Richtlinie. Eine Richtlinie, ich weiß nicht, ob ihr mit Richtlinien in eurem Leben arbeitet. Bestimmte Sachen sind Richtlinien. Manche Menschen hat das Richtlinie. Ich will immer die Wahrheit sagen. Oder mir reicht es jetzt. Ich will jetzt einfach mal das tun, was für meine spirituelle Entwicklung jetzt wichtig ist. Manche haben so Richtlinien, manche haben auch Richtlinien, ich möchte möglichst viel Halava essen. Oder ich möchte mir gute Kleidung anschaffen, wenn sie auf dem Markt erscheint, wenn man Paris mal wieder was Anständiges rausbringt. Also es gibt bestimmte Richtlinien für verschiedene Menschen. Für die Devotees sollte das hier die Richtlinie sein. Ein Gottgeweihter sollte nicht sofortige Befreiung von Reaktionen auf seine vergangenen Missetaten erwarten. Da kommt noch was ins Haus. Keine bedingte Seele ist von solchen durch Reaktionen hervorgerufenen Erfahrungen frei. Denn materielles Dasein bedeutet fortgesetztes Leiden oder Genießen. Leiden oder Genießen, beides muss da sein. Aufgrund vergangener Handlungen. Wenn man seine materielle Handlung beendet hat, dann gibt es keine weitere Geburt mehr. Dies ist nur möglich, wenn man mit Krishna-bewussten Tätigkeiten beginnt, denn solche Tätigkeiten rufen keine Reaktion hervor. Sobald man daher in Krishna-bewussten Tätigkeiten die Vollkommenheit erreicht hat, wird man nicht wieder in der materiellen Welt geboren. Der Devotee ist also geduldig. Er merkt, da kommen diese Pakete ins Haus, diese Karma-Pakete, die ich bestellt habe. Aber er sagt, no problem. That's life.
das ist das Leben in der materiellen Welt, das muss kommen. Die Vishnu Purana sagt, diese materielle Atmosphäre ist eine Atmosphäre, wo man Tätigkeiten ausübt und Reaktionen bekommt. Das bedeutet materielles Leben. Das ist, hier ist der Ort dafür, für diese angenehmen und unangenehmen Paketsendungen, die eintreffen. Das ist also, es kommt also ständig an. Ihr kennt es vielleicht nicht so, aber in meinem Leben ist es so, dass ich jede Woche einen Plastiksack, einen Riesensack mit Post habe. Das kommt einfach an, weil ich so viel rede und sage, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Das ganze beeinflusst sein. Natürlich habe ich als Mitglied von jeder Gesellschaft, der Gesellschaft gegenüber verschiedene Pflichten. Zum Beispiel als Mitglied der deutschen Gesellschaft habe ich auch bestimmte Pflichten, die ich auch zwangsläufig, ob ich will oder nicht, wahrnehmen muss. Zum Beispiel bezahle ich sehr viel Steuern. Ich als Sanyasi, dadurch, dass ich so hohen Benzinverbrauch habe, wird viel ausgegeben für andere Leute unter Krankenversicherungen, da mit den Einzahlungen unterstützt man auch Dinge, die Forschungszwecken auf dem medizinischen Sektor gelten, auch Dinge, die, da kommen auch ein paar Gewissenskonflikte auf, nicht, die man sich vielleicht stellen möchte, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Auf alle Fälle bin ich als Mitglied einer Gesellschaft immer der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, aber es gibt viele Dinge, die mich nicht berühren müssen. So ist es auch mit der ISKCON, dass viele Dinge mich natürlich sehr betreffen und ich mich damit auseinandersetzen muss, aber bestimmte Dinge sind einfach Lernprozesse, die ich einfach zuschauen kann und sehen kann, oh ja, andere, ja, ja. Manchmal ist es sogar so, dass ich das Gefühl schon hatte, ja, die werden bald ihre Lektion bekommen. Oh ja, lass uns denen jetzt helfen in dieser Situation und sie nicht verurteilen, sondern versuchen zu helfen und vielleicht ihnen eine spirituelle Sicht zu geben, wenn sie die möchten. Vielleicht möchten sie sie in diesem Augenblick erst später haben, nachdem sie klar gedacht haben und so weiter. Im spirituellen Leben ist es ganz wichtig, so eine reife Haltung aufzunehmen und zu lernen, ein Lernender zu bleiben und zu hoffen auf die Barmherzigkeit von Krishna. Unser gutes Beispiel in diesem Zusammenhang ist Bali Maharaj. Bali Maharaj wurde so gepriesen, war alles weggenommen worden, also alles, sein Königreich, sein Ansehen, sein Guru verließ ihn, das muss sehr intensiv gewesen sein. Er war zunächst einmal alleine, er schaute in eine Leere hinein. Aber das war für ihn sehr gut, er schreibt darüber, er spricht darüber. Er hat in dieser Leere plötzlich Gott gefunden, Krishna gefunden. Und er hat so eine tiefe Beziehung zu Krishna entwickelt, Bali Maharaj. Das kann man sich nicht vorstellen. Krishna war ihm so zu Dank verpflichtet, dass er der Türwächter wurde. In der Nektar der Hingabe wird ja Baba Bhakti beschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das am Anfang geht so, wird so eine Vorausschau gemacht, so eine allgemeine Vorausschau. Und da gibt es einen unglaublichen Zusammenhang. Baba Bhakti ist ekstatische Liebe, die Stufe der ekstatischen Liebe zu Krishna. Wo man schon, sagen wir mal, wo die Ekstasen der Liebe zu Gott so auftreten im Körper, dass man starr wird, dass man nicht mehr weitersprechen kann, dass man Tränenausbrüche hat. Es wird so stark, dass Krishna weiß, stärker kann es jetzt nicht werden. Der Baba Bhakta wird von diesen Ekstasen so hin und her geschüttelt. Aber das ist erst der Anfang der Liebe zu Gott. Die richtige Liebe zu Gott oder Prema Bhakti, so erfahren wir, kann man gar nicht in diesem irdischen Körper aufnehmen. Es geht nicht.
Deswegen muss man eine Geburt nehmen durch den Leib einer Gopi in, irgendwo in einem Teil des Universums, wo Krishna gerade seine Lilas hat. Und hat dann einen spirituellen Körper, wo man dann anfängt, im Austausch mit Krishna den Bhakti-Rasa zu erfahren. Diesen Wohlgeschmack der Hingabe, der Liebe zu Gott. Das geht nur in einem spirituellen Körper, Prema Bhakti. Aber Bhava Bhakti, wo diese Ekstasen auftauchen, ist schon eine unglaublich hohe Stufe. Also unglaublich hoch. Und Bhava Bhakti, diese ekstatische Liebe zu Krishna, ist so besonders, dass Krishna sich sehr genau aussucht, wem er diese Liebe gibt. Denn wenn Krishna sieht, dass ein Devotee diese Liebe hat im Herzen, dann ist er so angezogen zu dem Devotee, dass er einfach diesem Devotee alles erfüllt. Ich glaube, ihr könnt verstehen, das muss eine sehr enge Beziehung sein. Bevor irgendjemand von uns sagen würde, du kannst alles mit mir machen, würden wir den anderen wirklich sehr genau prüfen. Es gibt viele von uns, die was Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen angeht, sehr vorsichtig geworden sind, weil sie wissen, wenn ich zu nah werde mit bestimmten Leuten, dann hört bei mir alle, dann haben die mich mit Haut und Haaren, dann bin ich an die gebunden für das Leben. Manche Menschen sind so, denen ist das so klar. So Krishna ist sehr, sehr vorsichtig, wenn man Bhava Bhakti, Liebe zu Krishna gibt. Es gibt so einen tollen Vers, wo Shukadev Goswami mit Maharaj Parikshit spricht. Er sagt, ihr Pandavas, ihr seid so vom Glück begünstigt, denn Krishna liebt euch so sehr, weil ihr ihn so sehr liebt, dass er alles für euch tut. Manchmal ist er euer Bote. Manchmal ist er euer Wagenlenker, Kutschenlenker. Wisst ihr das? Im Schlacht von Kurukshetra. Krishna gibt alles. Hier heißt es, mein lieber König, es ist Sri Krishna, den man als Mukunda kennt, der ewige Schutzpatron der Pandavas und der Yadus ist. Er ist auch dein spiritueller Meister und derjenige, der in jeder Hinsicht Anweisung erteilt. Er ist für dich der einzig verehrenswerte Gott. Er ist sehr lieb und voller Zuneigung und er führt dich bei allem, was du tust. Ich muss euch sagen, ich habe ehrlich gesagt nicht den richtigen Text rausgefunden. Sorry. Hier ist es. Hier ist es. Mein lieber König Yudhishthira, in dieser Welt seid ihr, die Pandava-Brüder, die einzigen mit Glück begünstigten Menschen. Der höchste persönliche Gott ist auf diesem Planeten erschienen und verhält sich euch gegenüber wie ein gewöhnlicher Mensch. Er ist mit euch unter allen Umständen immer zusammen. Er lebt mit euch und verhüllt sich vor den Augen anderen. Andere können nicht verstehen, dass er der höchste Herr ist. Und dennoch lebt er mit euch als euer Vetter, euer Freund und sogar als euer Bote. Wisse deshalb, dass niemand auf dieser Welt glücklicher zu schätzen ist als ihr. Das ist der Nektar des hingebungsvollen Dienstes, wo Krishna einem Devotee, der einfach sozusagen mit hingebungsvollen Tätigkeiten fortfährt und dabei Glück und Leid erträgt, der kauft Krishna ein. Der hat Krishna, wie die Pandavas. Die Pandavas sind ein zweites Beispiel. Bali Maharaj ist ein erstes Beispiel. Bei den Pandavas ist es so, dass die wirklich ein intensives Leben geführt hatten. Ich glaube, ihr habt schon euch mit dem Mahabharata, also ihr kennt das alle. Und die haben einfach, Krishna hat sie einfach genommen und war immer mit ihnen zusammen, weil sie mit ihren hingebungsvollen Tätigkeiten fortführen wollten. Hare Krishna. So, das ist, was ich euch heute sagen möchte.
vielen Dank, dass Sie mir diesen Stuhl gegeben haben. Seit diesem Wagen ist er wirklich gut gefühlt. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Liebe die Bodhi. Ananda Manjari.
Ja, und zwar mit dem Leid, wie gesagt, mit dem Leid des Lebens. Wenn man überlegt, so was viel Leid hier bringt, dann ist meistens die Angst, die Frau ungefähr. Wenn Sie fragen, was vielleicht nicht nur Angst beseitigen kann, sondern nicht mehr Angst mitnehmen.
Die Angst kommt aus der Identifizierung mit dem Zeitweiligen. Das ist ein bisschen philosophisch vielleicht, aber mit dem physischen Körper. Wenn man Angst beseitigen will, muss man diese Identifizierung auflösen und verstehen, dass man eine ewige Seele ist, ein Teil Krishnas. Da kann man selbst durch einen dunklen Wald bei Mitternacht gehen. Sannyasis müssen das richtig proben, also die gehen richtig mit dem Thema Angst, wie du das so schön stuttgartisch sagst, mit dem SCH, müssen wirklich umgehen. Wir werden heute Abend eine Dia-Serie zeigen in Potsdam. Ich glaube nicht, dass alle von euch kommen können, aber ihr könnt euch ja erzählen lassen von unserem Leben im Dschungel. Haben wir die dabei? Kulur? Ja, die wollen wir heute Abend sein. Wir haben dort für zwei Wochen mitten im Dschungel gelebt. Wenn ihr im Dschungel seid, da führen wir wirklich einen anderen Puls. So mit so heftigen Bäumen und Leoparden, da gab es Leoparden und auch Leopardenhöhle mit Menschenskelett drin. Und so. Und ich habe mich daran erinnert, wie die Sannyasis der Vorzeit ja, um zu predigen, durch die Dschungel gingen. Nicht? Die gingen richtig durch die Dschungel hindurch. Und das konnten sie tun, indem sie darüber meditierten, dass die Überseele im Herzen da ist. Gehst du jetzt zur Schule, Tina? Hare Krishna. Eine geht zum Kriminalamt, die Corinna, nicht? Oder? Toll. Eine geht zur Schule. That's life, huh? Und dem wird richtig gesagt, Sannyas kann man nur dann annehmen, wenn man angstfrei ist. Weil es wird klar, da muss durch den Dschungel gehen. Wir haben sogar, wie ich sage es immer so gerne, in Udupi haben wir einen Bestattungsort für Sannyasis gesehen. Also nicht für deren Gebeine, sondern für deren Urnen. Nicht? Und auf den Samadhis sind immer so zwei Tiger, gibt es viele Samadhis, wo so Tiger drauf sind. Das sind Sannyasis, die sind, als sie durch den Wald gegangen sind, von Tigern zerfleischt worden. Haribo. Das ist was ganz anderes. Eine ganz andere Atmo. Aber die haben den Service getan für die Menschheit. Man musste damals reisen, indem man den Trampelfaden folgte, die Elefanten in den Wald gelegt hat. Wir zum Beispiel, Shishni, Vater und ich, wir sind durch den Dschungel nur gekommen, indem wir die wilden Büffelpferden verfolgt haben. Nicht? Weil da gibt es keine Wege. Und Wege braucht man sonst. Sonst kommt man nicht durch. Das ist alles zu dicht. Nicht? Und du lebst jetzt im Grihastha Ashram und das ist eine andere Regel. Aber frei zu werden von Angst, muss man sich von dem physischen Körper lösen und Wissen Gottes im Herzen einander meine ich. Immer. Überall, wo du bist. Auch wenn du im Hochhaus bist und klingelst und deine Sweets, ich weiß natürlich nicht, ob du noch über die Super Sweets kleinst, dann kommt irgend so ein Untermensch
der noch gerade die menschliche Lebensform erwischt hat, durch Zufall. Mensch kommt dann raus und mit dem zu, das ist jetzt aber richtig mit der Atmosphäre. Du musst denken, Krishna ist im Herzen. Dieses Bewusstsein ist sehr wichtig für Menschen im spirituellen Leben. Krishna im Herzen ist. Krishna ist mit uns. Ich kenne das Problem auch mit der Angst. Was ich mache ist, zum Beispiel vor Dingen, wo ich wirklich weiß, jetzt geht es als Leder. Jetzt wirst du nicht aus dieser Lernlektion, wirst du nicht ohne weiteres, ohne Fehler zu lassen, rauskommen. Dann lese ich das zweite Kapitel der Gita. Über die Ewigkeit der Seele. Nicht in diese Schlokas. Die hält man unglaublich. Und dann höre ich so eine Stimme der Ewigkeit zu mir sprechen. Du bist eigentlich eine ewige spirituelle Seele. Ewiges Teil Gottes. Das hilft mir glauben. Angst frei zu werden. Du hast ja aber deinen schwäbischen Dialekt erhalten hier. Ne? In Berlin spricht man ja eigentlich ganz anders. Toll. Sagen wir kurz in Mitteldeutschland, also linguistisch gesehen. Vielleicht habt ihr was? Ja, bitte. Wie heißt du?
Subhata.
Subhata, ja.
Ich hätte eine Frage zu der Gäste und dem Pass. Und zwar, der Punkt, dass es gesprochen wird, die Gehe Freiheit.
Ja. Sondern eben das Chanten, nur das Chanten, wie uns das helfen kann, freier zu werden in unserem und unsere Möglichkeiten mehr. Ja. 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 Es gibt beim Chanten zwei Stufen des Chants: das leblose Chanten und das von Leben erfüllte Chanten. Das leblose Chanten ist ein automatisches Chanten, wo wir den heiligen Namen wohl intonieren und er da ist, aber wo unsere Konzentration nicht auf den Silben des heiligen Namens ist und wir nicht das Gefühl haben, mit Krishna Gemeinschaft zu pflegen. Das von Leben erfüllte Chanten ist, wo wir die Gegenwart Krishnas im heiligen Namen verspüren und belebt sind. Dieses von Leben erfüllte Chanten ist nur möglich auf der Ebene, wo man sich bemüht, Vergehen zu vermeiden, wo man aktiv daran arbeitet, wo das eine Ausrichtung im Leben ist. Für solch einen Devoti ist es so, dass er Krishnas Gegenwart verspürt in dem heiligen Namen und durch die Gegenwart von Krishna ebenfalls geprägt wird und auf die spirituelle Ebene gebracht wird. Ich weiß nicht, ob ihr das von eurem Umgang kennt, wenn man wirklich sich einlässt mit einem Menschen, kommt man, wenn man auf den Menschen, sich auf den Menschen eingeht, auf eine bestimmte Ebene. Unsere jungen Väter und Mütter werden das merken, wenn sie mit ihrem Baby dann werden sie plötzlich durch die Gemeinschaft, wo sie sich ja voll einstellen auf das Baby, auch ein bisschen kindhafte Züge in sich entdecken. Milch oder kommt vielleicht ein oder dann nimmt man sich wieder, spielt man vielleicht Bauklötze und findet plötzlich auch enorm Spaß daran, jetzt ein Haus zu bauen und so weiter. Astrid und Konrad können sich daran erinnern. Da kommt plötzlich, sieht man das Kind in sich, nicht? Weil man sich auf den total einlässt, auf das Kind. Und da wird was geweckt. So, wenn man sich total auf den heiligen Namen einlässt, kommt man auch auf eine Ebene. Auf eine spirituelle Ebene allerdings. Haribo. Und hat auf dieser spirituellen Ebene, man nennt die technisch die Shuddha-Sattva-Ebene, Ein Überblick, den man nicht haben kann, wenn man in den Erscheinungsweisen der Leidenschaft oder der Unwissenheit von denen stark beeinflusst wird. Sehr interessant, erst wenn du auf diese, wenn du von den niederen Erscheinungsweisen frei wärst, kannst du deine Unabhängigkeit richtig benutzen. Wenn du zum Beispiel im Trinker sagst, der angehaftet ist an die der völlig in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist, führ spirituelles Leben aus. Der kann es meistens nicht. Also wir haben diese Erfahrung in Heidelberg gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch in Berlin auf diese Experimente einlässt oder ob ihr es schon wisst. Wahrscheinlich nicht, oder? Die sind nicht frei. Denen steht es nicht frei, ihre Freiheit zu benutzen. Die sind so von der Unwissenheit kontrolliert und beeinflusst, dass sie absolut nicht sich in die Gänge kriegen können. Nicht? Nur jemand... So ist es auch bei Devotees, die von den Erscheinungsweisen geprägt werden. Wir sind ja noch nicht alle auf der Ebene von Shuddha Bhakti und von reiner Hingabe und werden von den Erscheinungsweisen unterschiedlich beeinflusst noch. Wir führen so Mishra Bhakti aus, vermischtes Bhakti. Und solche Devotees sind halt nicht so frei. Die sind wie, das ist total vorhersehbar, was die tun werden. Das kann ein Mensch sofort, ja, die werden so reagieren auf diese Situation und sich so und die so versuchen zu lösen, die Situation. So, ja. So das Chanten bringt einen auf eine spirituelle Ebene, wo man auch spirituelle Lösungen dann hat für Situationen, wo man das anders bewältigt, das Leben. Wenn du rein chantest, also wenn du dich bemühst, rein zu chanten, wirst du Gemeinschaft haben mit Krishna und so auf diese Ebene gebracht werden. Haben wir das nicht schon mal erfahren? Also wenn du richtig, ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir haben ja auch, also wir haben ja auch totale Lichtmomente in unserem spirituellen Leben. Wenn wir dann so auf einer hohen Ebene sind des spirituellen Lebens, gehen wir ganz anders um und lösen das auch ganz anders. Sehr oft geht es wie geschmiert. Man merkt, dass man gar nichts zu tun braucht, weil Krishna alles macht. Sehr oft, also merkt man plötzlich, da sind ja Arrangierungen. Ich fühle mich da, man erkennt sie und geht darauf ein und lässt sich tragen und so weiter. Es ist wirklich interessant, dieser Begriff der Freiheit. Jemand, der von den Erscheinungsweisen kontrolliert wird, hat diese Freiheit eigentlich nicht. Deswegen sagt Krishna in der Bhagavad Gita, dass sich nur ein Fool, ein Dummkopf, einbildet, frei zu sein, während in Wirklichkeit alles von den Erscheinungsweisen der Natur getan wird. Nur durch hingebungsvolles Dienen ist es möglich, auf eine Ebene zu kommen, wo man nicht mehr so beeinflusst wird. Selbst wenn der physische Körper älter wird oder müder wird und so weiter und so fort, macht nichts. Ja, du hattest, glaube ich, auch eine Frage.
Ja.
Wie ist dein Name?
Indra.
Indra sogar. Der Herrscher des Universums. Ja. Da musst du mal vorsichtig sein, das ist dir nicht.
Vielleicht die Frage hat mit was vielleicht auch zu tun. Also mir war vieles früher leichter, mit diesem Typ und Leid zu unterscheiden. Heutzutage, das heißt ja auch, die Eigenschaft der Seele ist unbegrenzte Glückseligkeit.
Ja.
So gesehen, wenn ich Glück erfahre, sehe ich das nicht mehr als materielles Glück, sondern spirituelles Glück. Und so gesehen, wenn ich meine Leid spüre, dann merke ich auch, dass es eher eine Unsicherheit ist. Und aber auch, wenn man sich wieder in der Lüge macht, auch schnell wieder vorbeigeht. Oder so, ich gar nicht mehr Glück und Leid sehen kann. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Rückschritt für mich ist, irgendwie eine Einbildung, dass ich dieses materielle Glück und Leid nicht mehr sehen kann. Oder ob das Gefühl, dass das alles von Krishna kommt, was so passiert, was eigentlich für mich aus meinen Gedanken alles mögliche Umstände für den Sinn des Lebens. Das ist die richtige Sichtweise.
Es gibt hier zwei Möglichkeiten, und da ich dich nicht so kenne, musst du selber sehen, welche für dich mehr zutrifft. Die eine ist, dass man einfach ein bisschen stoisch wird. Stoisch heißt so ein bisschen abgestumpft. Das ist jetzt, dass man so egal, wurscht, alles was so kommt. Es gibt so eine philosophische Richtung, die Stoiker. Die, ich kann jetzt leider nicht den, ich hatte so einen tollen Text, wie das wiedergibt, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, das ist ziemlich kompliziert. Die andere Sache ist, dass du tatsächlich spirituellen Fortschritt machst und siehst, das Kommen und Gehen von Glück und Leid, das ist etwas Materielles auf dieser Welt. Ich kann davon etwas lernen, ich muss damit leben und das erdulden, wie das Kommen und Gehen von Glück und Leid. Ich glaube, das ist mehr dieser Fall bei dir, dass du verstehst, ist Krishna hat es so gegeben, lass uns etwas lernen davon. Aber du machst spirituelle Fortschritte, wäre ja schön. Wo man sich so ein bisschen löst von dem physischen Körper und vom materiellen Dasein. Und dann aus der Haltung des Beobachters, der nicht unbedingt betroffen ist, sein Leben sieht.
Also es sind zwei Seiten. Also auf einer Seite eigentlich nicht betroffen, andererseits ist es natürlich auch sehr... nicht aufregend, aber bewegend.
Ja, ja. Sind zwei Seiten. Ja, stimmt, natürlich. Ja, wir sind ja Menschen, hoffentlich. Hoffentlich hört das nie auf, nicht? Diese, sagen wir mal so, diese menschlichen Züge, ist natürlich, dass man reagiert darauf. Ich mache es immer so, wenn mich was total aufregt, dann meckere ich erstmal los. Früher habe ich allein gemeckert, aber das hat nicht so viel Spaß gebracht. Jetzt meckere ich mit einem anderen zusammen. Ich habe so einen, den das nicht... Darf ich meckern? Ja. Dann meckere ich los und dann nach 10 Minuten fange ich mich wieder ein und gehe dann auf die unberührte Ebene. Als Tipp nur, also funktioniert ganz gut. Gut, ich sehe, dass ihr alle ein bisschen unruhig werdet, weil wir schon so spät sind. Ich denke, dass wir hier ein gutes Ende finden und uns dem Tag zuwenden können. Ich sage, ich fühle mich unglaublich gut hier. Das ist so unglaublich gute Atmosphäre. Das Wasser hat irgendwie eine sattliche Atmosphäre, glaube ich, oder? Ja, ja. Oder man denkt auch, man denkt nicht, man ist in der Großstadt. Ja, ja. Und Rasten kann man. Ja, alles fragen. Ja. Vielleicht bist du da noch ein tolles Krishna-Arien-Schritt. Ach so. Oder haben wir nicht irgendwelche so Punker, die da so viel zu haben sind? Haribol oder irgendwas Ermutigendes. Weißt du, die wurde beim Chat mal so aus. Also, so schauen sie. Kann man mir vielleicht die inspirieren. Gut, dann vielen herzlichen Dank. Alles Gute für euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag im Krishna-Bewusstsein. Eine kleine Sache, wenn ihr Freunde habt, die sich interessieren für Krishna-Bewusstsein, ich glaube, dass der Abend, die am Dienstagabend einer ist, wo sich jeder sehr wohl, wir wollen Bhajans machen, ein bisschen über Vrindavan erzählen, so ein einfach Nektarabend, nicht so strikt wie auch nicht Philosophie, sondern Katha, ein bisschen aus unserer reichen Tradition schöpfen, ein bisschen. Wie bitte? Ich dachte um 19 Uhr. Dann könnt ihr so. Ist auch gut für Kinder, die kommen. Wir zeigen vielleicht ein paar neue, die hier so. Gut, dann alles Gute und Hare Krishna!